Sie hören eine Sendung von DRS2.
Wissenschaft DRS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon ist Odette Frey. Und mit mir im Studio sind heute meine Kollegen Thomas Häusler, Christian Heuss und Pascal Bieber. Wir alle zusammen, wir schauen zurück auf das Wissenschaftsjahr 2008. Wir wollen keine Chronologie der Highlights machen, sondern einen sehr subjektiven Durchgang durch Schönes, Überraschendes und auch Enttäuschendes, das in diesem Jahr für Schlagzeilen sorgte. Wir beginnen mit unseren eigenen Prognosen. Vor einem Jahr versuchten wir uns nämlich an dieser Stelle als Auguren für das Jahr 2008. Und tatsächlich lagen wir damals nicht vollständig daneben, zum Beispiel in Sachen Teilchenbeschleuniger. Hier nun eine Einspielung, wie sie vor einem Jahr bei uns über den Sender ging.
Was mir einfällt, ist, dass in Genf, als der Large Hadron Collider vom CERN in Betrieb genommen wird, da geht es ja um Teilchenphysik, um die allerkleinsten Teilchen, und da erwartet man sich sicher auch spannende Ergebnisse, obwohl das natürlich noch eine Weile dann dauern wird. Also ich glaube, allein das Hochfahren dieser Anlage wird fast ein ganzes Jahr dauern.
Thomas Häusler, das haben Sie vor einem Jahr gesagt, im Dezember 07. Und tatsächlich hatten Sie recht, das war wirklich kein Blitzstart mit dem Large Hadron Collider, oder?
Ja, das kann man allerdings sagen. Es gab ja diese Panne jetzt im September und wird jetzt wahrscheinlich bis im Juli nächstes Jahr gehen, bis man die Maschine wieder anschalten kann, bis die Reparaturen vorbei sind. Experimente wird es auch dann noch keine geben, vermutlich erst 2010, aber mehr davon später.
Genau, das Thema LHC wird uns noch beschäftigen. Jetzt hören wir noch eine zweite Prognose vom letzten Jahr. Die Prognose sorgte damals in unserer Runde für einige Heiterkeit.
Und ich würde vielleicht noch gerne das Jahr der Kartoffel erwähnen. Ernährungsfragen internationaler Art ist ein ernstes Thema, auch wenn wir darüber schmunzeln. Ernährungsfragen sind auch nächstes Jahr ganz sicher wichtig und vielleicht werden wir auch das eine oder andere Mal auf die Kartoffel blicken oder in sie reinbeißen.
Christian Heuss, wir haben Sie damals ein bisschen ausgelacht. Jetzt müssen wir zugeben, so ganz falsch lagen Sie nicht, auch wenn es die Kartoffeln als solche nicht viel Schlagzeilen gemacht hat im Jahr 2008, aber Ernährung ja schon.
Ja, also in die Kartoffel haben wir tatsächlich nicht reingebissen, aber im März 2008 stellte ja die Welternährungsorganisation der UNO, die FAO, fest, dass wir eine richtige Lebensmittelkrise hätten in 37 Ländern insgesamt. Die Preise für Grundnahrungsmittel, Reis, Mais, Weizen zum Beispiel, sind dramatisch gestiegen. Und man hat auch die Gründe ins Feld geführt, wie den Klimawandel, der gesteigerte Ölpreis, Biodiesel und auch die wachsende Nachfrage in China und Indien. Jetzt, seit Sommer, haben sich die Preise eigentlich nicht nur stabilisiert, sondern sind wieder drastisch gesunken. Über die Gründe lässt sich genauso spekulieren wie damals. Der Ölpreis zum Beispiel ist auf der Hälfte, das dürfte einer der Gründe sein. Aber der Druck auf die Nahrungsmittelpreise wird vermutlich auch 2009 massiv steigen oder zumindest bleiben.
Wenden wir uns nun den Themen zu, die in unseren Augen die interessantesten waren in der Wissenschaft, in der Forschung in diesem Jahr. Reden wir zuerst mal vom Geld. Davon gibt es natürlich immer zu wenig, wenn man die Forscher und Forscherinnen fragt. Aber auf der anderen Seite gab es hier und da im Jahr 2008 auch wahre Geldsegen. Pascal Bieber, Sie sind dem Geld nachgegangen. Welche Forscher in der Schweiz hatten am meisten Grund zum Jubeln in diesem Jahr?
Ja, zum Beispiel die Neuroforscherin Tanja Singer von der Universität Zürich oder der Molekularbiologe Richard Benton von der Universität Lausanne. Sie waren zwei von 13 Jungforschern an Schweizer Hochschulen, die dieses Jahr mit ihrem Forschungsprojekt überzeugten. Überzeugen mussten sie die Jury eines neuen Geldgebers in der Forschungslandschaft, die Jury des Europäischen Forschungsrates. Das Ziel des Europäischen Forschungsrates ist es, absolute Spitzenforschung zu unterstützen, und zwar unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Zwängen. Nur Exzellenz soll ausschlaggebend sein. Man will nur die Besten von den Besten unterstützen, die kreativsten Köpfe der Wissenschaft. Unter anderem, um mit anderen Forschungsplätzen wie jenem der USA zum Beispiel mithalten zu können. Und dafür soll dann, wie eben auch in den USA, auch richtig viel Geld fließen. Für das diesjährige Jungforschstipendium des Europäischen Forschungsrates waren es insgesamt 300 Millionen Euro. Und um diese 300 Millionen Euro haben sich Tausende von Forschenden beworben. Und erfolgreich waren eben zum Beispiel Tanja Singer und Richard Benton. Tanja Singer wird mit ihren über 2 Millionen Franken, die sie erhält, die neurobiologischen Grundlagen des menschlichen Sozialverhaltens untersuchen. Und ihre Frage ist, was im Gehirn genau passiert, wenn Menschen fair sind oder im Gegenteil eben unfair. Und ob sich diese Fairness durch Einfühlungsvermögen trainieren lässt. Und das Untersuchungsobjekt des 30-jährigen Richard Benton, das sind chemische Botenstoffe, die viele Lebewesen von Bakterien bis zum Menschen in ihrem Verhalten beeinflussen, und zwar über den Geruchssinn. Neben den Jungforschern wie Tanja Singer und Richard Benton werden auch arrivierte Forscherinnen und Forscher vom Forschungsrat unterstützt, im ersten Durchgang dieses Jahr mit insgesamt über 500 Millionen Euro. Auch hier sind zahlreiche Forscherinnen und Forscher von Schweizer Hochschulen mit dabei. Im internationalen Vergleich waren es sogar überdurchschnittlich viele in der Schweiz der anfänglichen Gesuchsstelle, die dann auch tatsächlich Geld zugesprochen bekamen. Und im internationalen Vergleich weniger gut steht die Schweiz da beim Anteil der weiblichen Forschenden. Zumindest wenn man die arrivierten Forschenden anschaut. Dort schaffte es dieses Jahr gerade mal eine einzige Frau in die Endausmarchung.
Es fällt mir auf, jetzt in der Aufzählung dieser beiden Beispiele, die Sie nennen, das sind meines Wissens zwei ausländische Forscherinnen und Forscher, die in die Schweiz gekommen sind. Ist das Zufall?
Nein, also die Leute kommen aus dem Ausland in die Schweiz, um hier Spitzenforschung zu betreiben. Das heißt, offensichtlich ist der Wissenschaftsplatz Schweiz auch für herausragende Forscherinnen und Forscher anziehend. Der Forschungsrat ist ja nicht die einzige europäische Förderstelle für Wissenschaft. Und im Rahmen dieses 7. EU-Rahmenprogramms für Forschung und technologische Entwicklung gibt es auch noch andere Förderstellen. Aber über das gesamte Rahmenprogramm hinweg sind es ganze 3/4 der erfolgreichen Spitzenforscher an Schweizer Hochschulen, die aus dem Ausland kommen.
Wir bleiben beim Forschungsplatz Schweiz. Die Schweizer Wissenschaft, die glänzt, aber sie glänzt nicht immer. In diesem Jahr gab es einen besonders kräftigen Schlag ins Wasser. Ein Riesenprojekt, ein sogenannter nationaler Forschungsschwerpunkt, wurde im Frühling gestoppt. Die Rede ist von SESAM, ein Projekt, das die psychische Entwicklung von Kindern untersuchen sollte, und zwar vom Mutterbauch bis zum 20. Geburtstag. Christian Heuss, SESAM wurde gestoppt. Ist das so etwas wie der größte Schweizer Wissenschaftsflop des Jahres?
Ja, ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen. Es ist vielleicht nicht nur ein Wissenschaftsflop, sondern es ist auch ein Wissenschaftspolitikflop. Insgesamt 24 Millionen Franken wollte der Nationalfonds, wollte die Schweizer Firma Roche in diesen Forschungsschwerpunkt investieren. Und man wollte, wenn ich nochmal kurz zurückblicke, insgesamt 17.000 Menschen verfolgen, 3.000 Kinder von vorgeburtlicher Stufe bis ins Erwachsenenalter und damit eigentlich mehr darüber erfahren, wie psychische Krankheiten entstehen, wie psychische Gesundheit entsteht. Das Projekt wurde im März 2005 bewilligt, hatte dann eine sehr lange Durchlaufzeit, bis der Antrag bei den zuständigen Ethikbehörden, Ethikkomitees vorlag, und letztlich wurde er dann im März 2007 bewilligt. Schon damals gab es ganz viele kritische Stimmen, die dieses Projekt angeschaut haben, und am Schluss, als das Projekt dann bewilligt wurde, musste man feststellen, dass man gar keine Frauen findet, die an diesem Projekt mitmachen wollen. Und wenn man jetzt sich fragt, was ist da alles schiefgegangen, würde ich sagen, das ganze Projekt war für die Schweiz oder für die Schweizer Forscherinnen und Forscher in der Art, wie es organisiert war, schlicht eine Nummer zu groß. Man hat es unterschätzt, was es heißt, eine Studie mit insgesamt 17.000 Beteiligten auf die Beine zu stellen, was es heißt, hier auch Öffentlichkeits- und Überzeugungsarbeit zu leisten. Man hat grobe Fehler in der Kommunikation gemacht und damit verschiedenste Seiten gegen sich aufgebracht. Und damit blieb eigentlich das Projekt von Beginn weg ein Kaltstart, und am Ende schüttelten alle ein bisschen den Kopf und fragten sich, wie konnte sowas eigentlich wirklich geschehen?
Wir haben gehört, es ist eben ein sehr großes Projekt, nicht nur von der Zahl der Leute, die hätten teilnehmen sollen, sondern auch von der Zahl der Forscher, die daran beteiligt waren, auch ganz viele Doktoranden, die damit quasi ihre wissenschaftliche Ausbildung hätten bestreiten sollen. Jetzt ist das Projekt gestoppt. Was ist jetzt mit diesen Forschern passiert?
Also formalrechtlich ist es noch gar nicht gestoppt. Die Programmleitung hat im Frühling den Antrag gestellt, gegenüber dem Nationalfonds das Programm kalt zu legen. Und im Moment liegt der Antrag des Nationalfonds, dieses Projekt zu stoppen, beim Eidgenössischen Departement des Innern. Und vorläufig dürfen diese Doktorandinnen und Doktoranden, das sind etwa 30 an der Zahl, dürfen ihre Dissertation unter diesem Deckmantel oder Oberdach Sesam zu Ende führen. Da ist man von Seiten des Nationalfonds sehr bestrebt, dass die natürlich möglichst wenig Schaden in ihrer wissenschaftlichen Ausbildung und Karriere aus dem Scheitern dieses Projekts mit sich tragen. Andere Forscherinnen und Forscher sind, arrivierte Forscherinnen und Forscher sind abgesprungen, sind teilweise ins Ausland gegangen oder haben Sabbaticals bezogen, um mal ein bisschen Gras über die ganze Sache wachsen zu lassen.
Ja, aber haben diese Doktoranden, haben die überhaupt jetzt Futter, um ihre Arbeiten irgendwie ja, eben füttern zu können?
Das ist eine berechtigte Frage. Viele dieser Daten sind offenbar aus früheren Projekten der beteiligten Professorinnen und Professoren bereits vorhanden. Und da wird jetzt ausgewertet und Projekte eigentlich gemacht, die im engeren Sinne gar nicht mehr mit dieser Sesamstudie etwas zu tun haben.
Für das nächste Thema blicken wir nach Genf. Dort wurde im September ja der weltgrößte Teilchenbeschleuniger gestartet, der sogenannte LHC, der Large Hadron Collider. Wir waren damals live dabei von DRS2 und wir waren auch ziemlich begeistert darüber, dass die Physik nun diese Riesenmaschine zur Verfügung hat. Eine Maschine, die ja zum Beispiel Hinweise liefern soll für die ominöse schwarze Materie und für vieles andere. Nun steht die Maschine schon seit Monaten still. Thomas Häusler, war der LHC also auch ein großer Flop?
Ja, Sie reden jetzt schon in der Vergangenheit, er steht noch da. Ihn geradeaus als Flop zu bezeichnen, wäre schon etwas hart. Aber natürlich, es gab einen sehr euphorischen Start am 9. September. Wir können da vielleicht noch ein paar Beispiele hören.
Es ist fantastisch. Es hat bisher exzellent funktioniert. Wir sind wirklich total begeistert.
I didn't believe it. I had to see it the second time and then I thought, oh wow, it really worked. Absolutely amazing. And, it's just a going fantastically well, so I think that everybody is just floating right now here.
Also diese zweite Frauenstimme, die wir gehört haben, die gehört Verena Kein. Die war im Zentrum des CERN, hat sie da die Maschine gesteuert und sie hat davon gesprochen, dass sie quasi geschwebt sind vor Freude. Das vorher war die ETH-Professorin Felicitas Paus, die auch sehr begeistert war. Und nach dieser Begeisterung ist es natürlich schon jetzt ein harter Fall, diese lange, lange Pause nach dem Crash, den man hatte am 19. September. Und es wird jetzt betont, der Start, der wird erst etwa im Sommer 2009 wieder passieren. Und so richtig ernsthafte Physik wird man wohl erst dann im Jahr 2010 machen. Auch da ist es wahrscheinlich problematisch jetzt für diese Doktoranden, die Resultate brauchen, die jetzt am CERN sitzen und warten und Daten brauchen. Die haben nämlich eben auch eine beschränkte Zeit. Das wird auch auf den Blogs von Physikern auf dem Internet schon diskutiert. Es gab auch einige harte Worte, sogar von Leuten, die am CERN arbeiten und die sich zum Beispiel ganz konkret beklagen, dass sie intern sehr wenig Information bekommen hätten, was da eigentlich abgelaufen ist an dem Tag. Also das hat schon einige Reibereien verursacht.
Thomas Häusler, was ist genau passiert an diesem Tag des Crashes?
Ja, das kam ja erst gerade jetzt vor einigen Tagen, kam der Bericht darüber heraus, hat man das jetzt wirklich herausgefunden. Es lag offensichtlich an einer elektrischen Verbindung zwischen zwei sehr, sehr großen Magneten. Durch diese Magnete läuft ein unheimlich großer Strom. Die sind normalerweise sehr tief heruntergekühlt, damit sie eben supraleiten können, das heißt, damit die eben keinen elektrischen Widerstand haben. Diese elektrische Leitung zwischen den Magneten schien irgendwie nicht gut zu sein. Dadurch stieg eben dieser Widerstand für den Strom stark an und das gab dann eine Kettenreaktion. Es wurde wahrscheinlich sehr, sehr warm und das Kühlsystem rundherum, gefüllt mit sehr viel Helium, ist dann fast explodiert, kann man sagen. Etwa 2 Tonnen Helium sind ausgeströmt und haben diese riesigen Magneten aus der Verankerung gerissen, also zum Teil den Betongussboden zerstört. Also da ist schon mächtig was abgegangen.
Also kann man sagen, es war ein Defekt und in dem Sinne nicht ein Konstruktionsfehler?
Also was ich jetzt so gehört habe, ist es offenbar schon einfach eine schlecht geschweißte Leitung gewesen und nicht ein Designfehler.
Ist diese Krise damit ausgestanden? Kann dieser LHC nächstes Jahr wieder voll losdampfen?
Ja, die CERN-Leute sagen, sie hätten es im Griff, sie seien jetzt am Reparieren und das ist offenbar ein sehr, sehr harter Job, die sind Tag und Nacht da dabei. Ob das dann wirklich so reibungslos vonstatten gehen wird, da muss man sich schon auf sie verlassen können. Was zuversichtlich stimmt, ist ironischerweise gerade die Pannengeschichte des LHC, die er durchaus vorzuweisen hat. Man ist Das ist nicht so bekannt, weil die Öffentlichkeit ja eigentlich erst jetzt seit diesem Winter so richtig auf den LAC schaut. Aber es gab viele Pannen auf dem Weg. Also das Kühlsystem, von dem ich es ja eben gerade hatte und das eben sehr, sehr wichtig ist, das war schon einmal im Fokus. 2004 hat sich herausgestellt, dass es ungenügend war. Man musste das dann wieder neu entwerfen oder umgestalten. Dann hat man Designfehler in den Magneten gefunden, von denen ich auch eben gerade erzählt hatte. Und allein dieser Fehler im Kühlsystem, der kostete ein Jahr Zeit. Also von dem her ist das nicht das erste Mal, dass es jetzt diesen Rückschlag gab. Und zum Schluss wurde alles gelöst. Die LHC-Physiker haben sich also als Troubleshooter schon bewährt, das kann man sagen. Und das lässt auch hoffen, dass sie das jetzt wieder in den Griff bekommen. Man darf, denke ich, nie vergessen, es ist ein riesiger, komplexer Prototyp. Zudem ist es auch so, dass die LHC-Vorgänger, andere solche Teilchenbeschleuniger, die sind auch mit PAN gestartet und am Schluss waren dann alle irgendwie erfolgreich.
Ich möchte nun auch noch ein Thema einbringen, eigentlich ein Thema, das für mich die größte Überraschung war in diesem Jahr. Und zwar war das der Entscheid der Eidgenössischen Kommission für AIDS-Fragen. Diese Expertengruppe, die hat im Frühling eine völlig neue Empfehlung veröffentlicht für die AIDS-Prävention. Und zwar sind die Experten darin vom absoluten Kondomgebot abgerückt. Also in bestimmten Fällen können HIV-Positive aufs Kondom verzichten. Der Grund dafür, das sind die modernen HIV-Medikamente. Die drängen nämlich die Viren im Körper der Infizierten so stark zurück, dass man sie in den Körperflüssigkeiten nicht mehr nachweisen kann. Also im Blut, im Sperma, im Speichel.
Sie sagen nicht mehr nachweisen. Heißt das, dass sie tatsächlich nicht mehr dort sind oder gibt es da ein Restrisiko?
Also ein theoretisches, winziges Restrisiko gibt es immer bei solchen Sachen, weil nur weil man die Viren nicht nachweisen kann, heißt es ja nicht, dass sie tatsächlich wirklich vollständig abwesend sind. Aber die Schweizer Experten, die stützen sich eigentlich wirklich auf sehr gute wissenschaftliche Argumente. Sie sagen, bisher hat man weltweit also keinen einzigen Fall einer Ansteckung gefunden, der unter diesen Bedingungen passiert wäre, dass jemand wirklich unter einer gut ärztlich kontrollierten Medikamententherapie stand. Es gibt allerdings noch andere Bedingungen, die auch stimmen müssen. Also zum Beispiel darf die Person nicht unter anderen Geschlechtskrankheiten leiden, weil dann kann es wieder sein, dass das HIV zurückkommt und wieder vorhanden ist, auch in größeren Zahlen, ganz klar, ja.
Die Schweiz wurde ja ziemlich kritisiert, oder die Forscherinnen und Forscher wurden kritisiert von ausländischen AIDS-Experten, nachdem dieses neue Gebot eigentlich dargelegt wurde. Hat sich dieser Protest ein bisschen gelegt oder hat man da einen Konsens gefunden?
Also ein Konsens, das gibt's noch nicht, das wäre zu viel gesagt. Und die Kritik, die war vor allem am Anfang eigentlich sehr laut. Das ist natürlich klar, globale Organisationen wie die WHO oder die UNAIDS, die haben die ganze Welt im Blick, nicht nur Länder wie die Schweiz, wo eben tatsächlich die Medikamente auch für die HIV-Positiven zur Verfügung stehen. Und für Entwicklungsländer ist natürlich eine solche Präventionsstrategie nicht machbar, das ist ganz klar. Und es gibt natürlich AIDS-Experten, die sagen, ja, also wir möchten eigentlich nicht von diesem Kondomgebot abrücken, weil wir einfach Angst haben, dass die Sorglosigkeit zunimmt, dass sie stärker wird. Das ist ja auch jetzt schon ein Problem. Aber man kann sagen, die Kritik ist wirklich zurückgegangen. Es gibt auch Lob für die Schweiz für diesen Schritt. Es ist ein mutiger Schritt, muss man sagen, weil die AIDS-Prävention bleibt eine komplizierte Sache. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Schweiz eines Tages als Vorreiterin gelten wird bei diesem Thema. Denn AIDS wird zu einer normalen Krankheit und es braucht einfach auch einen normaleren Umgang mit der Krankheit. Und da kann man sagen, ist die Schweizer AIDS-Prävention wirklich ein Riesenschritt vorangegangen. Sie hören Wissenschaft DRS2 mit einem Rückblick auf das Jahr der Naturwissenschaften, Medizin und Technik. Wir wollen nun nach den großen Themen, nach AIDS, SESAM, dem LHC und den europäischen Forschungsgeldern, wollen wir nun diese großen Themen verlassen des Jahres 2008 und hier in unserem Rückblick uns den kleinen Ideen zuwenden, den originellen Erfindungen, Ideen und Erfindungen, die vielleicht jetzt nicht die Welt verändern werden, aber auf ihre Art Geschichte machen könnten, einfach weil sie das Leben vielleicht leichter machen. Christian Heuss, was ist für Sie die beste Idee des Jahres 2008?
Ja, also meine Erfindung ist für die reichen Superbanker und Schönen dieser Welt, also jene, die zum Beispiel ihren Frust aus der Finanzkrise auf dem Golfplatz abreagieren. Es ist ein ganz neuartiger Golfball. Wer einen Golfball schon mal in der Hand hatte, der kennt die vielen kleinen Einbuchtungen und die sind eigentlich dafür da, die Flugbahn des Golfballs zu stabilisieren, ihn auch in die Höhe zu ziehen, wenn der Golfspieler einen sogenannten Backspin hinbringt, also beim Wegspielen. Nun gut, das Problem dieser Bälle ist zwar, dass sie top in der Luft sind und wunderbar weit fliegen, aber sobald sie auf dem Green, also der Grasfläche, landen vor dem Loch, wo der Golfspieler seinen Ball einlochen muss, da bekommt der Ball ein Problem, da ist er nicht mehr so zielgenau und die Lösung ist ein ganz neuer Golfball, der anstatt dieser Einbuchtungen Kerben besitzt und damit fliegt er immer noch toll, aber lässt sich eben auch gut einlochen und damit sind wir sicher, dass wir zumindest auf dem Golfplatz keine enttäuschten Gesichter mehr sehen.
Also kleine Bälle, die besser rollen, okay. Pascal Bieber, Ihre originellste Idee für das Jahr 2008?
Ja, meine beste Idee wendet sich nicht an die Schönen und Reichen, sondern an genau die, die das nicht vermögen. Es geht um eine Methode, wie man aus jungem, ungenießbaren Wein in Kürze einen feinen Tropfen macht. Normalerweise braucht es dazu viel Zeit. In einem Eichenfass muss der Wein lagern. Jetzt haben aber Forscher herausgefunden, dass es eine viel einfachere Methode gibt. Und zwar haben sie einen jungen Cabernet Sauvignon einfach 3 Minuten lang unter Strom gestellt, 600 Volt. Und schon schmeckte der Wein merklich besser, älter. Gleichzeitig aber verlor es seinen Geschmack nach dem charakteristischen Cabernet Sauvignon nicht. Also in 3 Minuten ist er um einige Jahre gealtert. Und wenn man gerade keinen Strom zur Hand hat, hält die Forschung aus dem Jahre 2008 noch etwas anderes bereit. Damit schlechter Wein besser schmeckt, reicht bei vielen Leuten, ihn einfach teurer anzuschreiben. Das wirkt, wissenschaftlich bewiesen.
Mir besonders gefallen hat die Erfindung des Amerikaners You Are Frozen. Er will uns nämlich auf dem Wasser gehen lassen. Dazu hat er so etwas wie 2 Mini-Kajaks erfunden, die man sich an die Füße bindet und mit denen man dann auf dem Wasser spazieren gehen kann, auch wenn kein Eis drauf ist. Auf dem Foto, das ich gesehen habe, sieht das ganz flott aus, muss ich sagen. Und ich bin überzeugt, nach dem Snowboard-Boom und dem Schneeschuh-Boom wird es nächstes Jahr dank Joa Frozens Idee aufs Wasser gehen.
Ich habe eine Idee, die gegen das schlechte Gewissen der Autofahrer hilft. Und zwar will ein Ingenieur aus Haifa in Israel, der will kleine spezielle Kristalle unter den Asphalt, unter den Straßenasphalt legen. Und diese Kristalle, die generieren Strom, wenn Autos drüber fahren. Die Straße wird zum Kraftwerk sozusagen. Und wenn man dann noch mit einem Hybrid über die Straße rollt, also dann ist ein schlechtes Gewissen eigentlich kaum mehr nötig. Wir haben jetzt 4 Ideen. Wir haben Golfbälle, die besser rollen. Wein, der gut schmeckt, obwohl er eigentlich von geringer Qualität ist, und Kanus zum übers Wasser laufen. Was ist die beste Idee des Jahres? Können wir uns hier entscheiden?
Also ich würde für die Golfbälle stimmen, natürlich.
Also der Strom von Ihren Straßen, der könnte durchaus auch für meine beste Idee gebraucht werden und nicht nur fürs gute Gewissen, sondern wenn man ein schlechtes hat, auch für besseren Wein.
Ah, wir können also die Weinkälterei gleich neben die Straße stellen,
genau.
Sozusagen. Sehr gut.
Es wäre auch das perfekte Setting rings um den Golfplatz. Man fährt mit dem Hybrid auf der Straße zum Golfplatz, spielt dann Golf, trinkt den billigen Wein im Clubhouse und wartet oder fährt dann noch über den Golfsee oder den See auf dem Golfplatz mit den neuen Skiern oder was.
Ich würde sagen, wir bleiben dran, wir verfolgen diese 4 Ideen, mal schauen, ob es sie noch gibt in einem Jahr. Wir kommen nun zum Ausblick auf das Jahr 2009. Wir wollen wieder einige Prognosen wagen in ernsteren, in relevanteren Wissenschaftsgebieten. Christian Heuss, was glauben Sie, was wird die Wissenschaft im Jahr 2009 beschäftigen?
Also ich glaube, ein Thema, das aus den Labors der Computer- und Hirnforschern kommt, ist, dass sich sogenannte Hirn-Computer-Interfaces möglicherweise auch in der Rehabilitation von neurologischen Patienten durchsetzen werden. Man hat gesehen, in den letzten 2 Jahren, man bringt es heute fertig, dass ein Gehirn direkt einen Computer steuern kann, indem man Elektroden am Kopf oder sogar ins Gehirn einpflanzt und der Mensch, der Patient, ist in der Lage, zum Beispiel einen Cursor auf einem Bildschirm zu steuern. Und der nächste Schritt, der auch bereits umgesetzt ist, ist, dass der Mensch auch lernt, zum Beispiel einen Roboterarm oder einen Greifarm aktiv zu steuern. Und das scheint, das hat man vor einigen Jahren noch gesagt, das wäre nie möglich und jetzt bereits ist es möglich. Und das ein bisschen weiter gedacht, sind ganz neue Anwendungen solcher Computer-Hirn-Interfaces möglich. Die Steuerung von Rollstühlen beispielsweise oder ganzen Gefährten könnte doch erlauben, dass gewisse Patientinnen und Patienten, zum Beispiel mit einem Locked-In-Syndrom, die wirklich gelähmt sind in ihrem Körper, oder Patientinnen und Patienten, die eine hochgelagerte Wirbelsäulenverletzung haben, Rückenmarksverletzung, dass auch die wieder mehr Mobilität erhalten.
Pascal Bieber, was ist Ihr Tipp für das Jahr 2009? Wo wird es besonders spannend?
Ja, ich denke, eine Entwicklung wird sicher sein, dass die Entschlüsselung des menschlichen Erbgutes immer billiger wird. Und das wird die Forschung beflügeln, denn wenn das Entschlüsseln billiger wird, wird man auch das Erbgut von immer mehr Menschen entschlüsseln können. In Kombination mit anderen Lebensdaten von diesen Menschen, wie zum Beispiel Krankheiten, wird das zu einer Explosion führen von Vermutungen über genetische Ursachen für dieses und jenes. Und es wird sich die Frage stellen, was passiert mit diesen Daten und wollen wir das überhaupt wissen? Wollen wir schon in der Pubertät wissen, dass wir ein erhöhtes Risiko für Alzheimer haben? Wenn die Entschlüsselung auch für Privatpersonen erschwinglich wird und es frei zugängliche Datenbanken zum Beispiel über mögliche Zusammenhänge mit Krankheiten gibt, spätestens dann werden wir uns damit auseinandersetzen müssen.
Das heißt, die ganzen ethischen Fragen werden auch wieder vermehrt diskutiert, glauben genau. Sie. Thomas Häusler, Ihr Tipp für das Jahr 2009?
Ja, mein Tipp wäre ganz bestimmt richtig. Nämlich 2009 wird das Darwin-Jahr sein. Am 12. Februar 2009 wäre sein 200. Geburtstag und vor 150 Jahren wurde sein Buch Die Entstehung der Arten veröffentlicht, in dem hat Darwin die Evolutionstheorie dargelegt und auf der ganzen Welt wird dieses Jubiläum nächstes Jahr auf jeden Fall groß gefeiert werden. Übrigens auch hier auf DRS2, durchs ganze Jahr hindurch, zum ersten Mal im nächsten Wissenschaftsmagazin im neuen Jahr, also am 3. Januar. Und vormerken sollte man sich vor allem den 2. Februar, dann gibt es einen Höhepunkt, also einen ganzen Tag zum Thema Darwin und Evolution.
Ausblick und Rückblick, das war's von Wissenschaft DRS2. Mehr zum Wissenschaftsjahr 2008 finden Sie auf wissenschaft.drs.ch, zusammengestellt von unserer Online-Redaktion. Wir freuen uns, wenn Sie auch im nächsten Jahr wieder bei der Wissenschaft dabei sind und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute. Am Mikrofon verabschieden sich
Pascal Bieber,
Christian Heuss,
Thomas Häusler,
Odette Frey und an der Technik war Lucien Sutter.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.